ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian Jesus im Winter frei. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Liebling. Hello!
Hello again.
Wir sind wieder alle zusammen.
Wir sind alle wieder zusammen.
Wir sind alle wieder zusammen. Mhm. Alle Generationen wieder vereint.
Ist es so? Viele Generationen, ja?
Ja.
Was glaubst du, wie alt die jüngsten Lieblinge sind?
Ja. Ob wir, naja, wir werden noch niemanden aus der Generation Beta haben.
Ist das das neue Ding, Beta?
Ja, seit Anfang 25 heißt die Generation Beta.
Warum denn Beta? Nicht Alpha, sondern Beta?
Alpha war die letzte Generation.
Ach, jetzt wird alles griechisch durchgezählt?
So ganz sicher bin ich nicht. Ja, wir waren bei XYZ und jetzt geht es wieder bei Alpha los. Also bei Alpha war ab 2010, das sind die Alphas, 2010 bis 2024. Das ist interessant, das sind immer 14 Jahre. Dass man immer Generationen immer in einem 14-Jahres-Abstand rechnet. Oder manchmal ist es aber auch ein 16-Jahres-Abstand. Okay. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie die auf diese Generationennamen überhaupt gekommen sind. Weil das eine war ja, oh Gott, wir beiden gehören ja zur Generation.
Boomers.
Nee, sind wir nicht. Wir sind keine Boomer.
Wir sind X.
Wir sind X.
Ja, sorry.
Ja, Boomer gehen von 49 bis 64 Geburtsjahr.
Ja, haben wir nicht geschafft.
Mhm. Wir sind Generation
die ersten X.
Ja, und dann Y und Z und so. Dann war Alpha 2010 bis 24, wobei ich von denen wirklich selten gehört habe. Von den
Alpha höre ich heute auch zum ersten Mal.
Oder? Ja. Und Beta ist jetzt ganz neu und das ist die Generation, die vor allem von KI beeinflusst werden wird.
Okay.
Und, habe ich jetzt gelesen, in der Mehrheit werden sie in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt.
Das ist ja eine Vorstellung, eine seltsame.
Ja, sie werden auf einen Arbeitsmarkt stoßen, in dem es keinerlei Erfahrungswerte gibt, niemanden, der sie einarbeiten kann, weil sie die Ersten sind. So, das ist die Generation Beta. Herzlich willkommen auf der Welt.
Aber wir haben doch bestimmt Beta-Lieblinge, oder?
Naja, wenn eine Mutter vielleicht ihr Kind während des Podcasts stillt und uns hört nebenbei.
Und dann läuft das aber laut, also nicht im Kopfhörer, sondern laut. Und dann kriegt das Baby das schon mit der Muttermilch mit.
Genau, schon weißt wie war du? Der Tag, Liebling, mit der Muttermilch. Also wir müssen aufpassen, was wir hier erzählen.
Naja, oder wenn wir den Podcast noch in, sagen wir mal, in 15 Jahren machen, dann werden Betas uns schreiben für die Donnerstagsausgabe. Ich fange gerade an, eure alten Folgen zu hören. Weißt du, was ich meine?
Gott, ihr seid 2006.
Ihr macht das ja länger, als ich auf der Welt bin, sagen die dann. Unverschämtheit.
Ja, das ist lustig. Das ist lustig. Ich fand das ganz witzig, was Sinéad O'Connor gesagt hat, die ja verstorben ist mittlerweile. Und es wurde irgendwo zitiert, Sinéad O'Connor hat gesagt, meine Kinder, sie hat ja Kinder hinterlassen, sollen mit ihrer Musik, mit der von Sinéad,
sollen die melken, ne?
Ja, möglichst viel Geld verdienen. Sie sollen ihre Musik melken, was das Zeug hält. So steht es angeblich in ihrem Testament, in ihrem letzten Willen.
Also das
fand ich irgendwie ganz...
Das ist ein guter Move.
Ja.
Das ist ein guter Move. Sie kriegt es ja nicht mehr mit. Ich glaube, so... Rechtfertigt sie das vielleicht oder hat sie es rechtfertigt, als sie das Testament schrieb? Also es ist auch ein bisschen traurig, aber vielleicht auch ganz pragmatisch zu sagen, ich werde es sowieso nicht erleben. Melkt es, wo ihr könnt. Und wenn es als Musik genommen wird für eine Autowerbung, unterschreibt es, sagt ja. Also es wirkt nur auf den ersten Blick unmoralisch. Es ist wahnsinnig freundlich den Kindern gegenüber, dem Nachwuchs gegenüber.
Keine sie hat es ihnen hinterlassen und die können damit machen, was sie wollen.
Ja. Ach, sind wir in der Kategorie erstaunliche Dinge, die Frauen sagen? Da habe ich nämlich auch was.
Was hast du?
Tilda Swinton war in einer Talkshow in den USA und wurde gefragt, ob sie denn diesen Zirkus möge, der bei Preisverleihungen so stattfindet. Ne? Der rote Teppich und die Partys vorher und hinterher und so. Und dann erzählte sie... Es ging unter anderem um die Golden Globes und sie erzählte von einer von einem Jahrgang, sie konnte sich gar nicht mehr richtig erinnern, wann das war und ob es überhaupt die Globes waren oder doch eher die Oscars, ist aber auch sekundär, erzählte sie von einer Situation, da wurde sie auf einer Party, die rund um eine Preisverleihung stattfand, eine dieser wilden, prominenten Partys, wurde sie abgefangen. Das ist wohl so, dass dann da ReporterInnen stehen und dir das Mikrofon unter die Nase schieben und sagen, hey, erzähl doch mal, die ist das Ananas. Mhm. Und dann wurde sie gefragt, was ist denn ihr Lieblingsfilm gewesen in diesem Jahr? Und sie musste so richtig kramen und überlegen und konzentrierte sich und merkte, ich habe ja gar nicht alle Filme gesehen in diesem Jahr, habe so viel gearbeitet oder warum auch immer. Und dann sagte sie, es gibt diesen einen Film, den habe ich geliebt, Tears on a Napkin. Und okay. Kelsey Thrust hat da drin die Performance ihres Lebens. Dann liebe ich noch Swag. Unglaublich, ist ja ein Musical. Und Flange Plackett ist da drin sensationell. Und hat weiter erzählt und immer mehr Filmtitel sich ausgedacht und immer mehr Namen und einfach nur Unsinn erzählt.
Tears on a Napkin gibt's nicht. Ich habe gerade gedacht, geiler Filmtitel, der ist toll.
Hat sie wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht und gedacht, was fallen mir denn hier für super Filmtitel ein? Und hat gelabert und gelabert. Und es gibt eine kleine Pointe, weil sie bei einer anderen Situation genau diesen Menschen auch wieder traf. Und der natürlich in die Falle getappt ist und gesagt hat, übrigens nochmal hier zu dem einen Film, absolut groß, große Klasse, bin total ihrer Meinung. Mega. Ja, hat geklappt. Und das kann man sich mal schön merken, wenn man nicht doof dastehen will. Oder ist es Lügen?
Ich weiß es nicht. Wenn Prominente befragt werden, dann ist das ja letztendlich ein großes Spiel, ein großer Zirkus. Ja. Ich meine, dass meine beste Freundin sich auch schon Dinge ausgedacht hat und einfach so erzählt hat.
Ja, und erstens hat sie sich Dinge ausgedacht und zweitens hat sie, auch affig in der dritten Person zu sprechen, aber außerdem habe ich ja irgendwann gecheckt, dass ich gar nicht, wenn eine Kamera auch da ist, ne, Mikrofon ist ja nicht ganz so gefährlich wie Kamera, wenn eine Kamera da ist, kannst du ja, und die Menschen, die fragen, sind ja nicht im Bild. Die Gurke ist ja die ganze Zeit unter deiner Nase. Ja. Du musst ja nicht auf die Frage antworten, die man dir stellt, sondern kannst dir ja überlegen, was du sowieso immer schon mal sagen wolltest oder an dem Abend gerne sagen willst. Und wenn dann die Frage kommt, es jährt sich ja jetzt zum 10. Mal der Tod von Patrick Swayze, die Situation hatte ich mal, oder wir schneiden jetzt schöne Sachen zusammen für unsere Weihnachtssendung, was ist denn ihr allergrößter Wunsch in diesem Jahr? Und dann habe ich natürlich gesagt, und das war im Sommer, ne? Also die freuen sich dann, dass sie Prominente vor dem Mikro haben und denken, jetzt haben wir die schon mal hier. Ja. Wir finden den Film, um den es jetzt geht und für den die prominente Person da gerade ein bisschen Werbung machen will auf dem roten Teppich bei der Premiere, zu Recht. Den Film wäre jetzt gar nicht so wichtig, aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, was ist eigentlich ihr liebstes Kuchenrezept?
Ja, finde ich auch übrigens völlig in Ordnung. Ich weiß, dass es manche Prominente anders sehen, aber letztendlich will man ja nur Interesse wecken für ein Produkt. Aber gut, das ist eine andere Sache. Also du ärgerst dich ja bestimmt manchmal darüber, dass du sowas gefragt wirst dann, oder?
Das schockt mich jetzt kurz. Warte mal. Das heißt, du hast sowas auch schon mal gemacht? Du hast schon mal jemanden gefragt zu einem ganz anderen Thema? Ich finde das wahnsinnig.
Jetzt nicht bei so einer Premiere. Ich war ja noch nie bei so einer Premiere.
Ach so, okay.
Ich meide ja sowas.
Denn bei einer Premiere, das gehört sich gar nicht.
Okay, bei der Premiere.
Und übrigens, was sagen Sie denn zu dem und dem Unglück, das gerade passiert ist? Ja. Das finde ich nicht angemessen. Denn dann landest du in irgendwelchen Klatsch-Magazinen im Fernsehen. Und selbst wenn sie dann so pseudofreundlich noch sagen, dass das Interview fand statt im Rahmen der Premiere von Film XY, deswegen der rote Teppich und das schöne Kleid, geht es ja dann nur um das, entweder um das Unglück oder um irgendetwas, was auch immer.
Muss ja jetzt nicht so was Negatives sein. Also du nimmst jetzt gerade ein Unglück, das finde ich jetzt ein komisches Beispiel.
Habe ich aber schon gehabt.
Na, da mag man ja überhaupt gar nicht zu fragen. Das ist
ja, aber da würde ich dann auch nicht frech reagieren, sondern würde ich einfach sagen, das finde ich gerade unangemessen und so, da würde ich höflich antworten. Aber wenn was Unverschämtes kommt, also was sehr Privates, dann kann man doch einfach sagen, Zeit gewinnen kann man immer mit der Anmoderation. Oh, das ist eine gute Frage. Und dann wähnt sich das Gegenüber auch und denkt so, geil, wie geil finde, bin ich eigentlich? Frage. Ich habe mir eine gute Frage ausgedacht. Ich dachte, es sei riskant, die nach ihrer Familie zu fragen oder nach was ganz Privatem und nach irgendwelchen Lovern. Aber sie findet die Frage gut. Und dann sage ich, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Mitte der 90er, als ich beim Südwestfunk angefangen habe mit Radio. Und dann, das ist dann die Antwort, die die gekriegt haben auf eine ganz andere Frage. Oder ich sage, ah, gute Frage. Hm, ja, ich habe das Lehramtsstudium ja nicht abgeschlossen. So ein Halbsatz. Und dann stehen die da und denken so, ist die völlig blöd? Also die halten mich natürlich alle für völlig plemplem. Aber ja, lieber plemplem als unhöflich. Oder ist das unhöflich? Ja, es ist unhöflich. Es ist
Ach, ich weiß nicht. Es ist ja so ein Spiel. Und guck mal, also ich sag mal so, aus Sicht eines Moderators oder was auch immer, Journalisten, also wenn ich mit einer Autorin zum Beispiel über ein neues Buch spreche, ne, mhm, und bringe nachher aber irgendwas anderes, was sie erzählt habe, erwähne aber natürlich, dass sie ein neues Buch geschrieben hat, dann hat sie viel mehr von dieser Klasse-Geschichte als von dieser langweiligen Geschichte zu ihrem Buch. Und es ist aber eine Win-Win-Situation. Weil sie denkt, oh Gott, wir müssen über mein Buch sprechen und über die Hintergründe und so, die aber manchmal, wenn man das Buch nicht gelesen hat, einfach nicht so richtig interessant sind. Mhm. Und da fragt man halt vielleicht was Biografisches oder was Aktuelles oder so. Mhm. Und sie taucht dann aber mit einer richtig guten Geschichte auf und es wird aber erwähnt, die jetzt das neue Buch rausgebracht hat. Der Effekt für sie ist dreimal so gut, als wenn sie über das Buch erzählt hätte.
Ich verstehe deine Perspektive total.
Okay.
Ich
aber verstehe die total. Das sind ja hier so Kleinigkeiten. Ich unterbrach dich gerade, als du erzähltest vom Teppich.
Vom Teppich? Nee, hab ich komplett.
Oh nein, aber ich habe dich doch bei der Geschichte unterbrochen. Wir haben eine komplette Abzweigung genommen, die mich jetzt gar nicht mehr interessiert im Nachhinein.
Nein, du
wolltest doch was erzählen. Jetzt. Wo waren wir? Wo waren wir denn?
Wir sind genau da gelandet, wo wir hin wollten. Ah. Wir haben es eingegeben in unseren Liebling-Navi und da sind wir jetzt.
Nee, es ging ja darum, dass man Quatsch erzählt. Stimmt.
Ja.
Und du hast auch schon
und
Quatsch
ich habe,
erzählt.
Natürlich, und ich habe natürlich, ich erzähle für mein Leben gern Quatsch, weil man auch so merkt, das Gegenüber interessiert sich nie. Oder nur ganz selten. Also wenn man mal Arthouse macht, dann kann man Glück haben und das Gegenüber hat den Film wirklich auch gesehen. Also die meisten schauen sich die Filme nicht an und sagen dann, Entschuldigung, wirklich? Ich springe heute nur ein. Entschuldigung, der Kollege, der angemeldet war, ist krank geworden. Und wer bin ich dann zu sagen, na und, hau ab, denn du bist nackt, um mal Helge Schneider zu zitieren. Nein, mache ich nicht. Dann rede ich, aber bin natürlich ein bisschen traurig.
Ja
Entschuldigung, ich konnte den Film leider nicht sehen, der Link hat nicht geklappt. Ist auch so ein Ding, dass man denkt, naja, dann irgendwie ist unangenehm. Dann muss man, können Sie mal, ich habe leider den Film nicht sehen können, aus Gründen XY. Und dann ist, wenn es heißt, mein Kind ist krank und so weiter, was soll ich denn da sagen? Da werde ich ja nicht sauer. Können Sie mal kurz erzählen, worum es in dem Film geht? Und das ist ein bisschen würdelos, denn du hast dann wahrscheinlich schon 7 Stunden über den Film gesprochen mit x anderen Leuten und denkst so, okay, jetzt muss ich hier deinen Job machen, aber hey. It's all part of show business.
Und okay, wobei du dir wahrscheinlich nicht den Satz verkneifen kannst. Also gut, dann mache ich mal ganz kurz Ihren Job. Also ich spiele einen. Kann das sein?
Das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Ich bin ja nicht ganz unangenehm. Aber ich habe ja auch eigentlich viel Schönes zu erzählen. Wenn ich merke, das Gegenüber interessiert sich, ich wäre ja schön blöd, wenn ich da die Tür zumachen würde. Ich liebe das ja und ich möchte ja dann auch gerne sprechen über den Film oder die Serie oder was auch immer, um was es da auch immer geht. Ich bin ja die Erste, die dann wie verrückt auch Anekdoten erzählt. Und auch schöne Geschichten zurechtlegt. Und ich mache mir ja auch die Mühe, die Geschichten zu verteilen auf die verschiedenen Medien und nicht zu sagen, die Geschichte erzähle ich jetzt da auch. Ich gebe dann jedem so 1-2 Bonbönchen und kann dann auch hinterher sehen, wenn ich zum Beispiel Interviews gegenlese, aha, hat geklappt, hat die beiden Bonbönchen dankend angenommen, der oder die Schreibende.
Du bist
aber
ein guter Gast.
Ich bin eigentlich ein Tippi-Toppi-Gast, ehrlich gesagt. Deswegen nehme ich mir auch das Recht raus, traurig zu sein oder enttäuscht zu sein, wenn das Gegenüber sich keine Mühe gibt oder nicht interessiert ist oder unverschämt ist, dann darf ich ja wohl auch mal ein bisschen enttäuscht sein.
Ja, das stimmt. Naja, aber du lieferst ja ab, überall. Weißt du? Also manchmal denke ich, wenn du den Befrager nicht magst oder so, dann hat die Person es nicht einfach, nicht leicht. Aber wenn man so zusammenkommt, du lieferst ab. Du weißt natürlich auch durch deine Radio-Vergangenheit, worauf es ankommt.
Ja. Das ist ganz hilfreich. Das möchte man am liebsten allen KünstlerInnen auch wünschen. Macht mal einfach, führt mal selber Interviews, recherchiert mal angemessen und überlegt euch Fragen, die für beide Seiten interessant sind. Das machst du ja auch, wenn du arbeitest. Du möchtest ja auch das Gegenüber glücklich machen, nicht nur dich und die Hörenden, sondern du willst ja auch, dass das Gegenüber sagt, oh, das war ein ganz gutes Gespräch mit dem Dings. Wie hieß der noch? Ich vergesse immer die Tees hieß der, glaube ich. Christian Tees hieß der. Ja. Der hat das ganz gut. Weißt du, das, ja. Und das hat ja nichts mit Eitelkeit zu tun oder so. Das ist vielmehr DRK, Dienst am Kunden, wie wir das bei Fred Kellner immer Absolut. Genannt haben. Wenn meine Schwester und ich backstage waren und sagten, wo sind denn jetzt die Jungs? Hieß es immer, die machen DRK, Dienst am Kunden und Dienst greifen da die Hühnchen ab vor der
als Bühne. Als ihr noch die vielen Jahre in der Band hattet. Ja. Ich war in der Band.
Ja, da haben meine Schwester und ich schön aufgeräumt hinter der Bühne, alles sauber gemacht, die Klos geputzt, die Wände gestrichen, das Übliche, was man so macht als dummes Ding. Und vorne wurde DRK gemacht, Dienst am Kunden. Und ich glaube, das ist ja auch richtig, Dienst am Kunden. Das heißt, du machst es ja nicht für dich. Du bist ja nicht in der Blase und denkst, dieses Interview ist nur für mich.
Richtig.
Das Bullshit.
Ja. Und ich muss immer an Eva Schulz denken, bei der du so happy warst.
Bei der war ich happy mit einem kleinen Unglücklich, aber das Unglücklich war dann schnell vergessen.
Ach wirklich, wieso unglücklich?
Die hatte ein Becherchen vorbereitet mit Figuren, die ich schon mal gespielt und oder gesprochen habe. Und dann gab es ein zweites Becherchen mit einer Aufgabenstellung oder so? Das weiß ich nicht. Es war so ein Partyspiel. Und auf den Zetteln im ersten Becherchen standen dann Sachen wie Dory, Ricky, Marge Simpson. Und da stoße ich ja ganz schnell an meine Grenzen und denke, oh, jetzt muss ich das hier einfach herstellen und bin dann wie so ein Automat. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich für eine Method Actor halte oder dass ich dass ich mich ziere, sondern es ist einfach peinlich, wenn es nicht gut ist. Ich möchte nicht da Scheiße abliefern, weißt du, was ich meine? Ich möchte nicht eine schlechte March machen. Und Ricky möchte ich gar nicht mehr machen. Und Dory klingt wie ich als Ellen DeGeneres. Mehr, das ist ja kein großes Geheimnis.
Da kommt man raus aus der Nummer, indem man das ganz kurz macht. Und dann
ich dann auch. Ich habe einfach mitgespielt. Ich habe natürlich erst ein bisschen rumgejammert und gesagt, und dann habe ich es gemacht und
genau, so schnell wie Becher, möglich. Im zweiten Becher stand
da? Ja, das weiß ich nicht mehr, ob da stand, geht einkaufen oder ob da steht, ist beleidigt, ob da eine Aufgabenstellung noch drin war oder ob Eva mir dann irgendwas gesagt hat. Aber ich war einfach von Anfang an sehr beeindruckt von ihr, weil ich relativ schnell gemerkt habe, oh, die ist gelernte Stadtplanerin.
Ist sie?
Die konnte mir direkt irgendwas über Köln sagen. Und die könnte Köln auf den Kopf stellen und Köln wäre dann endlich alle Verkehrsprobleme los und wäre eine schöne Stadt und die Menschen sind ja schon toll, aber die Stadt an sich macht so viel falsch und ist FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen feindlich und so weiter und so fort und total verbaut. Aber Eva Schulz wie nennt man das dann? Wohnbeauftragte? Nee. Straßenverkehrsbau.
Straßenplanerin.
Sowas, weißt du? Das könnte die tipptopp machen. Mhm. Könnte die tipptopp machen. Okay, und Deutschland cool. 3000, das ist ja ihre Reihe, ist wirklich hörenswert. Also wenn da jemand ist, super. Ich höre nicht viel Podcasts, aber wenn da jemand ist, der mich wirklich interessiert, dann höre ich das durchaus. Und das war wirklich ein schönes Gespräch, weil ich nicht den Eindruck hatte, die wollten mich in die Pfanne hauen. Und weil ich auch den Eindruck hatte, die hat sich wirklich mit mir beschäftigt. Aber das Kapitel spricht sie gerne spontan Rollen. Das hatte sie, glaube ich, überlesen. Das mache ich mir wirklich überhaupt nicht gerne. Das ist mir wahnsinnig unangenehm.
Okay. Ja. Ich will, um deine Stimmung vielleicht wieder aufzuheitern.
Ja, bitteschön!
Ich will dir ein Wort schenken. Und ich habe mich gefragt, ich habe ein Wort gelernt diese Woche. Und ich habe mich gefragt, ob du dieses Wort kennst.
Okay,
ich finde es super. Gerade weil du, also es war erstmal Barbaris Ferraris. Ja, die Sendung
barbarisch?
Mit Horst Lichter. Barbaris Ferraris.
Die Sendung. Barbaris Ferraris. Okay.
Barbarisch
ich
Ferraris.
Verstanden. Barbarisch. Barbarisches Rages.
Also, Barbaris Ferraris. Ja, ja. Wo Menschen alte Antiquitäten, alte Gegenstände hinbringen und dann werden die dort geschätzt von einem Experten und kriegst du eine gewisse Schätzung und dann trittst du vor die Händler und versuchst das meiste rauszuholen und das an jemanden loszuwerden. Und jemand, und ich glaube, es ist Walter Konz, meine ich, brachte ein Bild, ein altes Gemälde, das war auch relativ groß. Und die Schätzung des Experten im Vorraum ergab dann so 1000 bis 1200 Euro. Und dann sagte er folgenden Satz, ich halte das Bild für musealisierbar.
Oh.
Und ich
schreib's auf.
Was ist denn das für ein geiles Wort?
Musealisierbar.
Mit anderen Worten, das ist ein Bild, da hat man gute Chancen, das vielleicht an ein Museum zu verkaufen. Es ist also so vielleicht selten oder besonders, dass durchaus ein Museum sich dafür interessieren könnte. Und das Wort dafür lautete musealisierbar.
Wirkte das so, als sei das ausgedacht, das Wort? Oder nein, ist es im Moment null. Entstanden?
Der sagte das wie selbstverständlich. Der sagte wirklich den Satz, also dieses Bild folgendermaßen, wir sehen auf diesem Bild dort, ich halte dieses Bild für musealisierbar und wir sehen dort auf diesem Bild und so weiter. Das war mega
ich souverän. Ich glaube aber, dass du einen Aspekt übersprungen. Du bist direkt den großen Schritt gegangen. Aber ich glaube, in diesem Wort stecken zwei Schritte. Musealisierbar bedeutet, man kann es so restaurieren, dass es für ein Museum interessant werden könnte, es zu kaufen. Okay. Denn du musst es ja erstmal musealisieren. Und du musealisierst das Bild, indem du schaust, ist der Rahmen okay, sollen wir da einen anderen Rahmen? Ich kenne mich nicht aus, aber kratzen wir da so ein bisschen am Öl, um zu gucken, ob da drunter vielleicht ein Kreuzworträtsel ist oder ist es ein Fake oder so. Aber ich glaube, wenn man das durch diesen Prozess der Untersuchung nimmt, könnte es im Museum landen. Deswegen halte ich es für musealisierbar.
Ja.
Ich habe übrigens, weißt du was, weißt du, mit wem ich zur Grundschule und aufs Gymnasium, Grundschule auch schon? Ja klar. Und Gymnasium gegangen bin? Vorname lasse ich weg, damit sie geschützt ist, aber die heißt zauberhaftes Wesen, neulich beim Abi-Treffen wieder mich sehr gefreut. Heißt mit Nachnamen Musial. Musial. Und da dachte ich immer, da fehlt doch ein C, die heißt doch eigentlich Musical. Das hat mich wahnsinnig gemacht. So ein schöner Nachname, war ich ein bisschen neidisch. Aber ich glaube, musealisierbar, das inkludiert ja, oder das impliziert ja, ich will jetzt auch mal schlau reden, da muss noch was dran gemacht werden. Weißt du?
Ja, also das Wort, es gibt musealisierbar, habe ich jetzt auch nicht gefunden.
Okay.
Ich kenne nur musealisieren.
Das Verb.
Belege der Vergangenheit auswählen, aufbewahren und präsentieren.
Ah.
Im Zuge der Musealisierung erhalten die Zeugnisse sowohl eine Erinnerungs- als auch eine Bedeutungsfunktion. Musealisierte Objekte werden zu Erinnerungs- und Bedeutungsträgern. Das ist erstmal eine Formulierung,
anderes.
Die lese ich und verstehe das überhaupt gar nicht
genau.
Das ist
ja gar nicht, was wir wollen. Das ist Quatsch, das ist gelogen.
Auch die DDR irgendwie, die frühe Musealisierung der DDR.
Ach, du liebes bisschen.
Musealisierung dann ist das ja der Zeitgeschichte, die DDR im Kontext. Okay.
Dann haben wir das ja ganz falsch interpretiert. Und vielleicht hat der Heini auch wirklich Schwachsinn erzählt.
Na, der hat sich das ausgedacht. Der hat sich das halt gedacht. Ich meine, spielen heißt spielbar. Also musealisierbar. Aber auf das Wort müssen wir erstmal kommen.
Ja. Ja. Ich hätte das, was wir meinen oder wie wir es verstanden haben, wäre eher Museums, nicht tauglich, wie sagt man? Museumsrelevant, auch nicht. Aber sowas suchen wir doch eigentlich, ne? Das könnte im Museum hängen. Das ist ja der Inhalt, den wir da rausgelesen haben, ne?
Ja. Mhm. Okay. Erzähl mal, was hast du sonst noch Schönes mitgebracht hier heute?
Also ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich im vergangenen Sommerurlaub an jemandem vorbeiging und wir kamen am Strand, latschte ich so lang. Und hab so, ich räume immer den Strand auf. Ne, ich sammle dann immer Sachen ein, aber da lag nicht viel rum, aber ich räume ja ganz gerne auf. Und da kam mir eine Frau entgegen und wir kamen kurz ins Gespräch und die war französisch. Und das hat mich so gefreut, dass ich mal wieder französisch gesprochen habe. Und dann traf ich sie wieder und ich weiß nicht, als ich an sie dachte, irgendwie poppte mir was in den Kopf. Und jetzt denke ich auch so ein bisschen daran, dass du sagst, manche Wörter lösen etwas aus und man hat sofort einen Song im Kopf.
Aha, ja.
Und das habe ich mit einem Song, den ich, jetzt kombiniert mit dieser französischen Frau dort, auch sofort im Kopf hatte. Das ist ein Song aus dem Jahr 1986. Hast du da schon bewusst Musik gehört?
Aber natürlich,
lass doch mich mal fragen.
Machst du Witze?
Nein. Beruflich manchmal, aber jetzt gerade nicht.
Also ich habe spätestens ab 1976 bewusst Musik gehört. Spätestens dann.
Achtung, hast du die Single oder wie ich die Maxi von Caroline Loeb, Selawat?
Nee, kenne ich nicht. Nee.
Kennst du den Song?
Schon gehört? Ja, Selawat, schon mal gehört, aber ich habe die Single nicht.
Da kommt dir überhaupt keine Melodie in den Kopf?
Nein, ich habe Baccarat, Yes, Sir, I Can Boogie.
Die habe ich auch als Single.
Ich habe Shakin' Stevens, Oh Julie. Das sind alles Singles, die noch im Keller unten liegen. Ich meine sogar, ich habe die Teens unten im Keller. Mit Hey, Hey, We Have a Party Tonight, Night. Hey, Hey.
Das
Da habe ich im Keller unten liegen. Und Bonnie M., Night Flight to Venus. Also wirklich, das sind die allerersten Platten. Aber das mit der Frau Löb, mit Sailor White.
Sailor White. Also das, ich habe da übrigens noch liegen und das ist bis heute eins meiner Lieblingslieder. Also die anderen sind ja alle irgendwie, finden wir nicht mehr so klasse. Aber ich habe da auch die Single MacArthur's Park von Donna Summer. Und ich möchte den Song sofort wieder hören. Der ist so grotesk, der Text, Someone left the cake out in the rain. Jemand hat den Kuchen draußen stehen lassen. Den Text habe ich schon als junger Mensch nicht verstanden. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich gedacht, na, ich bin einfach zu blöd. Muss ich wohl doch noch ein bisschen zur Schule gehen. Aber dieses Sailor What, das, ich weiß nicht, ob man davon Triggern sprechen kann, aber wenn Basti Ottmar Zittlau macht, dann sagt er da, what? What is?
What? Ich weiß nicht, what? What? What?
Und immer wenn er das macht, denke ich sofort an Sailor What, was so viel heißt, es ist die Watte, ne? Es ist Watte.
Ist nicht wirklich die Watte.
What?
Wirklich? What? Watte heißt im Französischen
What? De toutes les matières, c'est la what qu'elle préfère, passive et pensive. En négligé de soi, c'est la what de toute les matières.
Ich kenne das Lied auf jeden Fall. Natürlich, ja. Ich meine, ich habe ja gelebt.
So,
aber
und
heißt
86
doch nicht
hast du offensichtlich, ja. Und als ich dann diese Französin traf, und das hat mich wahnsinnig geärgert, war ich kurz davor, zu ihr zu sagen, jetzt wo ich sie wiedersehe, habe ich diesen Song im Kopf. Können Sie mir den mal bitte erklären? Und es ist mir jetzt wieder eingefallen, weil ich in einem anderen Zusammenhang wieder diesen Song im Kopf hatte und der lässt mich nicht los. Es ist wahrscheinlich einer der Ohrwürmer, man hat so 10 vielleicht, einer der Ohrwürmer meines Lebens. Und dann habe ich jetzt mal so ein bisschen nachgeguckt, was eigentlich mit der Caroline Loeb ist und so weiter, ob die ein Superstar ist in Frankreich oder wie oder was. Die wird in diesem Jahr 70 und die ist Schauspielerin eigentlich und die hatte einfach so ein One-Hit-Wonder. Und das war ihr einziger Hit. Und dann habe ich nochmal den Text angeguckt, weil ich wirklich immer wissen wollte, sag mal, ist das ironisch gemeint? Was ist denn mit Negligé und de Soir? Was heißt das Soir oder Soir? Was ist das? Ist das der Abend oder ist das Seide? Und dann habe ich nachgeguckt. Und es ist ein Lied, das die Faulheit feiert.
Oh, ho, ho.
Der beginnt mit Paresseuse. Paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse? Also sie ist faul, sie ist von Natur aus faul, aber ist es wirklich Faulheit? Ou trop de quoi? Ou qu'est-ce que c'est? Apparemment, elle est heureuse. Also ist es zu viel von allem? Oder, naja, scheinbar, elle est heureuse. Sie ist glücklich. C'est la plus heureuse. Sie ist die glücklichste des paresseuses, die faulen Leute. Und dann kommt de toutes les matières, von allen Materialien auf... C'est la what qu'elle préfère, bevorzugt sie die Watte. Passive, elle est pensive, sie ist passiv und nachdenklich. En négligé de soi, in einem Seidennégligé.
Okay.
Das heißt, das ist eine, da dachte ich sofort an die Lieblinge, an uns, die wir auch manchmal sagen, hey, lass mal einfach ruhig sein, mal einen Gang zurückschalten, bevor wir uns jetzt aufregen, bevor wir schimpfen, bevor wir frustriert sind und traurig, einfach mal Gang zurücklegen, hinsetzen, warmes Getränk, irgendein Tier streicheln, irgendwas Nettes machen, so. Weißt du, und da ist Sailor What, glaube ich, die Hymne derer, die sagen, man muss sich nicht kaputt machen, bitte. Man darf sich gar nicht kaputt machen. Dann gibt es noch eine Strophe, Babosseuse, kein harter Arbeiter, kein Boss, et tous les beaux mecs süße, und alle heißen Typen sind erschöpft. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence, das habe ich nicht ganz verstanden. Elle s'en fout, son cul ist der Popo. Elle balance son cul, also da schwingt sie wahrscheinlich ihren Hintern avec indolence, also so ein bisschen träge, erschöpft hinterher, schwingt sie ihren. Ihr ist alles egal. Elle déchire les pages de toutes les dictionnaires. Sie zerreißt die Seiten von allen Wörterbüchern. Et n'a que quel mot à son vocabulaire. Ihr Wortschatz umfasst nur wenige Wörter. So lustig, dass du mir gerade ein Wort geschenkt hast. Ja, amour jetzt. Par terre, Liebe auf dem Boden. Et somnifère, eine Schlaftablette. En d'autres mots, mit anderen Worten, elle se laisse faire. Laissez faire, kennst du?
Laissez faire, ja klar.
Ne, einfach so das ist ein Erziehungsidiom oder ein Erziehungswort auch, laissez-faire, einfach machen lassen. Elle se laisse faire, sie lässt sich gehen. Und das ist die Hauptidee von diesem Song. Und ich habe alles richtig gemacht als jüngerer Mensch. Ich habe es genauso verstanden, wie ich es verstanden habe. Da ist kein ironischer doppelter Boden. Also die maximale Ironie in diesem Lied ist, das zu feiern, dass es auch mal ganz gut ist, faul zu sein und nichts zu machen. C'est là où qu'elle préfère. Und dieses Bild ist ja so interessant. Ne? Also Watte. Wenn Watte dein Lieblingsmaterial ist, was sagt das über dich aus? Also so als Metapher, das sagt einfach, ich will es weich und ich will es kuschelig. Regt euch bitte nicht alle so auf.
Watte ist gemütlich. Ich bin sehr sensibler Mensch.
Ja.
Man muss mit mir ganz, ganz vorsichtig umgehen. Ich bin zerbrechlich.
Ja. Und das wollte ich mit dir teilen, weil ich dieses Ohrwurmphänomen so interessant finde. Und warum kommt der immer wieder zu mir zurück? A, wenn Basti, what soll das, sagt.
What?
Und wenn ich irgendwie an französische Musik denke, dann komme ich zu diesem Song zurück und singe den Text und merke, dass ich ihn nicht weiß. Und ich weiß ihn jetzt erst, seit ich für dich nachgeguckt habe. Jetzt bin ich erlöst und jetzt sehen wir, wie es weitergeht.
Es lohnt sich immer, wenn wir sprechen.
Weißt du, jetzt bin ich nicht mehr so gefangen in dieser Ohrwurmschleife, sondern ich habe es jetzt geklärt und ich weiß jetzt, worum es geht. Und ich habe ein paar Interviews angeguckt, auch mit Caroline Loeb, und das war ganz interessant, wie sie gesagt hat, auch ein schönes Bild, das war damals alles zu viel für mich. Ich hatte diesen einen Hit, der von einem Komponisten und einem Texter kreiert wurde, und der wurde ein bisschen rumgereicht und irgendwelche Produzenten oder Plattenfirmen sagten, ja, das Lied ist ganz gut, aber da brauchen wir eine heiße Braut. Hey, hier die Dings von Monaco. Sollen wir die nicht mal fragen? Stephanie von Monaco oder so? Die könnte das doch singen, oder? Ich habe es mir aufgeschrieben. War Stephanie von Monaco?
Indestructible. Das war echt Caroline. Auch im One Hit Wonder.
Das war Stephanie, nicht Caroline.
Ältere Schwester. Caroline würde nicht singen, Stephanie.
Ja, und der wurde der Song auch angeboten und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht stattgefunden. Und dann landete er bei Caroline Loeb, die bis dahin nur Schauspielerin gewesen war. Und da war er gut aufgehoben. Die hatte immer schon einen leichten Vogel und das Video ist sehr, sehr verrückt. Und sie hat auch verrückte Fotos gemacht mit den tollsten Leuten. Die tollsten Modehansels haben ihr geholfen und so weiter. Das war echt ein Ding. Und dann sagte sie in einem Interview, aber es war so wie in diesem Film, in dem The Wizard of Oz, meinte sie, in dem das Haus im Sturm nach oben gerissen wird und so wie in einem Wirbelsturm,
genau, in so einem Tornado
geschüttelt wird und weit immer nach oben gezogen wird, so fühlte sie sich, und dann mit einem Mal bam, runter auf die Erde, und dann kommt das traurige Erwachen, und so war das bei ihr. Denn in dieser einen Talkshow, die ich gesehen habe, wurde sie so hart kritisiert. Da haben es gibt ja französische Talkshows, da sitzen die an diesen Tischen, an diesen Hufeisen geformten Tischen und sind so knallhart miteinander. Und da wurde sie auch so richtig in die Zange genommen. Da wurde auch gesagt, naja, du hattest ja einen ganz schönen Höhenflug. Du warst ja ganz schön, sagte sie, ja, natürlich hatte ich das. Ich dachte, ich bin die Größte. Ich dachte, ich werde jetzt ein Weltstar. Mhm. Und es ist einfach nur ein Hit, ein One-Hit-Wonder.
Manche können davon ein ganzes Leben lang leben.
Ah, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob das so ist. Aber glaubst du?
Muss ja nicht sein. Aber manche schreiben mal irgendeinen Song und können damit ein ganzes Leben von leben, weil der aber auch so genial ist.
Ja, aber mein Personalausweis-Song ist ja auch genial, aber den will keiner haben. Ich habe mit meiner Schwester einen Song komponiert, Personalausweis.
Wurde der irgendwo mal aufgeführt? Vorgetragen?
Wir zwei miteinander, aber dann haben wir irgendwann selber gemerkt, dass es die Melodie von Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen ist. Und dann haben wir es ganz schnell aufgegeben.
Ja, das war auch
aber der Text ist ein bisschen crazy, denn mein Name steht ja im Personalausweis, denn wenn ich eines Tages meinen Namen nicht mehr weiß, denn mein Name steht ja im Personalausweis. Das ist eigentlich eine geile Geschichte. Wenn man mal seinen Namen vergisst, weil man beschwipst ist oder weil man gerade einen Blackout hat oder auf den Kopf gefallen ist. Ja. Mein Name steht ja im Personalausweis. Denn wenn ich eines Tages meinen Namen nicht mehr weiß, dann ist das kein Problem. Ich schaue einfach nach, denn mein Name steht ja im Personalausweis.
Genau, das ist aber nicht Nippel durch die Lasche ziehen, sondern das ist...
Doch, müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen.
Nein, das ist, meine Biber haben Fieber, ist das.
Meine Biber haben Fieber? Ja, ach, das hatten wir doch schon mal hier.
Meine Biber haben Fieber, diese Armen. Kann sich einer dieser armen Tier erbarmen? Meine Biber haben Fieber, schreit der Farmbesitzer Sieber. Hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Blut. Da habt ihr geklaut.
Oder Alkohol im Blut ist aber auch der schönste Nebensatz.
Der hat dir geklaut und nicht bei Nippel dich die Lasche ziehen.
Na, wir sind einfach Diebinnen, da gibt es ja überhaupt kein Vertun. Also wir gehören eingesperrt, aber wir haben das Ding ja nicht veröffentlicht.
Nee.
Wobei wir es jetzt gerade veröffentlicht haben, ich habe es ja gerade gesungen. Also es ist jetzt manifestiert und tschitsching, jetzt kommen die Tantiemen.
Das geben wir meiner KI mit dem Text und sagen auf die Musik von Meine Biber haben Fieber, singt bitte diesen Text. Und dann spuckt die KI uns da was Wunderbares aus.
Aber das können wir doch selber machen. Ich würde ja der KI sagen, hier ist der Text. Ich kann den Text auch, der ist ja fertig, also vom Refrain auf jeden Fall. Und bitte aber zu einer Melodie, die ein Hit wird. Also kann man der KI sagen, mach einen Hit? Ja, ne?
Bestimmt. Also ich glaube, es gibt nichts, was man einer KI nicht sagen könnte.
Wie ist der technische Ablauf? Ich muss mir das runterladen auf meine App?
Nee, ganz ehrlich gesagt, wir wissen nur, dass die KI, die so erstaunliche Ergebnisse erzielt beim Musikmachen, die ist kostenpflichtig. Also das war eine KI, irgendwie Suna oder Zuma oder so. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Also das macht ihr ChatGPT, glaube ich, nicht.
Also noch nicht. Okay, gut.
Also es gibt wir vergessen es. Wir alle denken, es gibt vor allem ChatGPT und jetzt kommt aus China ja DeepSeek als große Konkurrenz plötzlich viel günstiger. Aber es gibt ja 100.000 verschiedene KIs für alle möglichen Funktionen, für alle möglichen Aufgaben. Es wird uns überschwemmen in diesem Jahr. Und wir werden am Ende dieses Jahres, werden wir alle so viel mehr wissen und vielleicht auch damit arbeiten. Das ist, es ist erschreckend, aber wir müssen uns da irgendwie auch auf den neuesten Stand bringen und mit der Zeit gehen. Es geht nicht anders.
Mhm.
Denn ich habe das Gefühl, eine KI würde auch noch einen besseren Podcast mit uns beiden machen, als wir das können. Also wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nicht so richtig Mühe geben, wir müssen unberechenbar bleiben.
Also das sind wir. Was haben wir heute schon für einen Quatsch erzählt?
Ich meine, plötzlich sprechen wir über ein Wort wie musealisierbar.
Ja, Selawat.
Das ist alles dabei. Selawat übrigens, das war ja das Lied, das ein bisschen das Nichtstun feiert.
Ja.
Um da wieder rauszukommen, wenn es einem zu langweilig wird, empfehle ich wiederum Balbina das Nichtstun. Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut, singt sie da ja.
Ich muss was gegen das Nichtstun tun.
Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut. Wobei ich liebe die Anfangszeilen von diesem Song. Und die lauten ja, ich zähle die Polkadots auf meinem Glockenrock.
Das ist aber wirklich schön.
Wie lange noch kann sich die Langeweile bitte mal beeilen.
Ach.
Ja, die Spinnen weben und ich starre Löcher in die Luft. So grundlos schlagen wir die Zeit tot, denn sonst fällt doch die Decke auf den Kopf. Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut. Ich liebe den Song. Ich zähle die Polkadots auf meinem Glockenrock. Das ist einfach wunderschön.
Das ist wirklich schön.
Ja. Gut, das nur so als kleinen weiteren Tipp nach Selawat.
Ah, und Chrissy, ich war doch in England, ne?
Ja, du warst in England vergangene
Woche. Das muss ich dir mal wieder sagen, wie begeistert ich davon bin, dass du einfach deine Karte da dran hältst. Du musst die Karte, wie auch in manchen anderen Ländern beim ÖPNV, einfach, du kannst da nur rein, wenn du ein gültiges Ticket hast und kommst auch nur raus, wenn du ein gültiges Ticket hast.
Auf dem Bahnsteig meinst du, ne?
Ja, das finde ich so.
Man kommt nur, man muss immer durch so eine Absperrung, durch so einen kleinen Flughafenautomaten.
Ja.
Wie nennen sich die Dinger? Das ist ein Drehkreuz, so eine Art.
Mhm. Ja. Naja, in England ist ja so, geht auf und zu. In New York ist es dieses Drehkreuz.
Ja,
oder,
stimmt.
Ne? Ach, also es ist wahrscheinlich überall an verschiedenen Stationen unterschiedlich. Und wieder finde ich dann die Tube so toll mit den verschiedenen Farben und wie schön das aussieht, dass ich das sofort raffe, wo ich hin muss und wo ich umsteigen muss. Und dann bist du in Paddington und denkst so, ach so, hier war der Bär und so. Und alles sind so Geschichten. Und du hast diese Stationennamen alle schon mal irgendwie gehört. Und ich bin nur überhaupt keine England-Spezialistin im Gegensatz zu dir. Aber dann auch mal kurz dort zu sein. Und ich habe wieder wirklich verpennt, weil ich geschlafen habe, sowohl die Hinreise als auch die Rückreise unter Wasser. Bin ich denn völlig blöd? Kann ich nicht einmal mich zusammenreißen? Aber das ist...
Gibt da nichts zu sehen.
Zugfahren, das schläfert mich so ein. Bitte?
Ja, ist doch aber gut. Aber gibt doch nur Betonwände zu sehen.
Ich weiß.
Es ist ja nicht so, dass du durchs Wasser fahren würdest. Du tust jetzt gerade so, als würdest du durch so ein Aquarium fahren.
Ja,
und
aber
würde
dieses,
alles
dieses
unten im Kanal erkennen.
Ich bin jetzt unter Wasser. Ich meine, man merkt es daran, dass man so einen Druckausgleich vornehmen muss und dass es in den Ohren so ein bisschen knackert, ja. Aber Ach, wieder nicht aufgepasst und wie mit dem Einschlafen. Man kriegt ja auch nicht mit, wenn man einschläft. So ein Mist. Da sagt man so, heute passe ich mal auf, wie das ist, einzuschlafen. Klappt auch nicht. Aber in England, das war wieder so schön, dort ÖPNV zu fahren und ach so, und die Leute dort anzuschauen, die sind ja noch mal ein bisschen anders beknackt als jetzt zum Beispiel in New York. Ne?
Dass naja, die New Yorker sind eigentlich gar nicht beknackt. Die sind einfach, ja, ich weiß auch nicht, der Amerikaner an sich ist natürlich auch nicht so humorig wie der Brite. Aber der Brite ist skurril in seiner ganzen Art.
Oh, gutes Wort, ja, der ist skurril. Das war wirklich interessant, auch wieder zu sehen. Und das erschüttert mich jedes Mal, nicht erschüttert, aber es erstaunt mich jedes Mal. Es war arg kalt, muss ich sagen. Also ich trug 2 bzw. 3 Pullover übereinander und dann meine Jacke, keine Winterjacke, sondern eine dicke Jacke. Und habe mich geärgert, dass ich keine Strumpfhose unter der normalen Hose getragen habe. Egal, aber mir war mächtig kalt. Ich hatte Mütze an, Schal, Handschuhe. Und dann laufen aber dort, kleiner Ort irgendwo in the middle of nowhere, wir stehen da an der Straße. Und da kommt so ein Typ aus dem Laden raus und steht da so noch, guckt so in so ein Schaufenster und geht dann so ganz entspannt weiter. Der trug kurze Hosen und Flipflops. Ich verstehe es nicht, Chrissy. Dass die diese Kälte nicht spüren, sind die so abgehärtet oder was?
Na, das ist der Alkohol.
Das war am helllichten Tag, der war nüchtern.
Ja, okay, das konntest du sehen, dass er nüchtern war. Ansonsten wärmt der Alkohol. Nee, die sind aber auch einfach, die sind einiges gewohnt und die können einfach was ab. Das sind einfach noch ganze Kerle.
Aber das ist nicht mal, aber auch Frauen mit T-Shirts, mit kurzärmeligen T-Shirts, ohne Jacke. Das kann doch wohl nicht wahr. Bin ich denn so verweichlicht? Was ist denn los mit mir? Also fällt dir das auch auf, wenn du dort bist?
Ja, manchmal schon. Aber ich habe auch letzte Woche in Deutschland habe ich jemanden gesehen, der da aber mit kurzen Hosen ging. Und es war richtig kalt. Und da habe ich gedacht, jetzt im Ernst, aber vielleicht gehen die nur einfach in ein paar Schritte. Und das Interessante ist, man denkt ja immer, also alle, mit denen du sprichst, bestätigen, die Engländer haben ein Alkoholproblem. Also da wird ist ja das, gesoffen
ohne Ende.
Das darf man
doch
Ende.
Nicht so einfach
auch,
sagen.
Auch Frauen. Naja, ich sag's aber aus berufenem Munde. Ich sag's, hat es mir auch Nathalie Stüben bestätigt, die ja auch so eine Anti-Alkohol-Influencerin ist. Und ich habe jetzt letzte Woche mit Jojo Moyes gesprochen, der internationalen Bestseller-Autorin, die kommt aus England. Sie hat genau das Gleiche gesagt. Also, das nur zur Bestätigung.
Gut.
Und jetzt kommt's aber. Wir Deutschen trinken mehr als die Engländer. Wir haben ein größeres Problem noch als die Engländer. Aha. Wir trinken mehr Alkohol als die Engländer. Dann habe ich mich gefragt, woran liegt es? Denn wir stehen richtig schlecht da im Vergleich zu den Ländern weltweit. Ich glaube, wir stehen auf Platz 8 mit dem größten Alkoholkonsum weltweit. Es ist eine irre Zahl, es ist erschreckend, aber wollen wir das gar nicht jetzt so groß breittreten. Auf jeden Fall, warum sage ich das? Warum ist das so bei den Briten? Und vermutlich hat es auch damit zu tun, dass die eine Sperrstunde haben. Bei denen ist um 22 Uhr in der Öffentlichkeit Schluss mit Alkohol. Auch im Jahre 2025.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, das sei nur in den USA, so mit den braunen Tüten und so.
Ja, aber ich hätte gedacht, na gut, da darfst du echt gar nicht mal auf die Straße gehen mit Alkohol. Ja. Aber es gibt in England immer noch eine Sperrstunde.
Wusste ich nicht.
Ich hab auch nicht gewusst.
Ja, aber das geht an uns vorbei, weil wir uns nicht für Alkohol interessieren. Ja. Wir haben, was wir alles nicht wissen, nur weil wir kein Heroin nehmen. Das ist an uns geht viel vorbei. Weißt du, was ich meine? Diese ganzen Regeln. Wenn du auch nicht, ich bin noch nie in meinem Leben mit einem E-Scooter gefahren, ja? Kann ich ja nicht ohne Smartphone.
Ich auch
du nicht.
Du nicht? Nein, ich bin noch nie mit einem ich bin ein paar Meter mal gerollt. Mir hat jemand, der einen E-Scooter besitzt, einen kleinen, hat mir den mal gegeben. Und ich bin damit ungefähr 17 Sekunden gefahren.
Und wie fandst du?
Na, ganz witzig natürlich, ist ja gut, ist ja cool.
Verpasse ich was?
Nö, aber ich meine, ich würde mich auch gerne noch auf ein Kinderkarussell setzen. Fände ich auch noch gut. Also ganz ehrlich. Ich meine, alles, was dich irgendwie bewegt, ohne dass du was machen musst, selbst alleine diese Rolltreppen, die du auf Flughäfen manchmal hast, nicht diese Rolltreppen, diese Laufbänder, wo du mit einfach richtig Strecke machen kannst. Und manche, ja, die denken sich, ich roll mit meinem Koffer doch einfach vorbei, ich brauche doch nicht dieses Band. Und dann sehen sie aber, wie du an ihnen so vorbeiziehst, so ganz mühelos. Und ich glaube, in dem Augenblick denken sie, scheiße, wie geil ist das denn?
Ja,
und machen es beim nächsten Mal auch. Die Dinger sind großartig. Ja.
Aber die E-Roller, die gibt ja Städte, die inzwischen verbieten. Ich glaube, in Paris zum Beispiel sind die verboten.
Paris doch auch. Paris hat doch auch beschlossen. Ne? Die Dinger dürfen nicht mehr rumliegen in der Stadt.
Es sei denn, man besitzt die privat. Aber die dürfen nicht mehr vermietet werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da denke ich, aha, werde ich jemand sein, der nie damit gefahren sein wird?
Verrückt. Nein, wirst du nicht. Aha, wirst du nicht.
Aha, gut. Werde ich irgendwann damit fahren? Was, aha?
Neulich haben wir uns da sehr gut verstanden.
Angel Eyes.
Aha, genau.
Aha. Aber was hat denn das mit meinem Roller,
irgendwie fiel mir gerade aha ein. Hast du nicht aha gesagt oder habe ich aha gedacht?
Aha, nee, du hast es gedacht. Chrissy, natürlich war
als
da auch in
London. Als wüsstest du, ob du gerade aha gesagt hast. Also wirklich.
Es war in London natürlich überall Werbung für das virtuelle Aber-Ding.
Also ja. Ja, ich hab's.
Und das steht auch noch auf unserer Liste.
Ja.
Jetzt ist dieses Jahr auch schon einen Monat alt. So ein Kack. Ja. Wir kriegen ja gar nichts hin.
Kriegen nichts auf die Reihe.
Aber lass uns mit dem Zug nach London fahren und wir ziehen uns das rein und gehen ein bisschen ins Theater und auf Wiedersehen. Bist du, wenn du nach London gehst, fährst du mit dem Zug oder fliegst du? Du fliegst von Baden-Baden, ne?
Ja, ich fliege meistens von Baden-Baden aus, ja.
Mhm. Und das liegt woran? Weil du nicht so gut nach Brüssel kommst.
Ja, weil das so relativ mühsam ist. Du wohnst ja natürlich schon ganz gut. Du bist ja schnell in Brüssel. Ich brauche einen halben Tag, also da komme ich nicht so wirklich voran. Aber
dann kommst du einfach nach Köln.
Ja.
Dann
genau, machen
wir hier
ein bisschen Urlaub, 3 Tage, und dann kann man auch locker mal rüberfahren nach London mit dem Zug.
Denn man weiß ja nicht, wie lange das noch läuft, oder ist das für immer?
Nein, das läuft. Das weiß ich nicht genau. Sie wollen das woanders in der Welt auch machen, dieses Voyage, diese Show mit den Hologrammen. Aber ich bin nicht sicher, ob sie dazu das Londoner abbauen müssen oder ob sich das irgendwann erledigt hat. Oder ob man nicht das. Ich habe gedacht, als ich es gelesen habe, ja, aber baut doch das Gleiche nochmal. Aber es klang so, als müssten sie es abbauen und woanders aufbauen, weil es vielleicht zu kostspielig ist. Ich weiß es nicht genau. Als du gerade gesagt hast, du kannst nicht oder du schläfst halt so schnell im Zug und
Im
du
Zug,
hast
ja.
auch unten im Tunnel unter dem Eurotunnel, im Eurotunnel nichts mitbekommen, musste ich an einen Satz denken, den ich auch diese Woche gehört habe. Ich habe nämlich den Podcast von Schwarz und Rüber gehört. Ne, unsere Freunde eigentlich.
Ja,
also,
das sind auch Schauspieler, die wir kennen.
Die 2 Schauspieler aus Österreich, also den Simon Schwarz kennst nur du. Mhm. Der Manuel nennt ihn auch immer nur Simon Black. Ich glaube, es fiel noch nie in dem Podcast der Originalname Simon Schwarz. Der Name ist noch nie gefallen.
Das finde ich
er
sehr
immer
originell.
Nur Simon Black. Also Simon Black.
Und wie heißt du, Christian Thesis?
Nein, ich will einfach nur Christies. Es klingt alles nicht schön. Der Name eignet sich eigentlich zu nichts.
Okay.
Ich wollte nur einen Satz zitieren, den
bitte.
Manuel zitiert hat. Das ist ein Zitat, das er irgendwo gehört hat. Ich weiß nicht, von wem er das gehört hat oder wo er das gelesen hat. Der Satz war aber echt schön, und zwar: Schlaf ist der beste Beweis dafür, dass die Welt uns nicht braucht.
Oh Gott, ja, das stimmt.
Der Satz ist so gut.
Ja,
die Welt Schlaf uns ist der beste nicht. Beweis dafür, dass die Welt uns nicht braucht.
Es ist wahnsinnig unangenehm, wenn man sich das eingesteht, wie wahnsinnig unwichtig man ist. Es ist sehr, sehr traurig, aber auch sehr beruhigend. Ah, das passt natürlich gut zu unserem. Heute ist irgendwie hier der Entspannungsmodus drin, weißt du? Selawat und schlafen und so schön entspannt. Schön entspannt. Hat er sich den ausgedacht oder hat er es
zitiert? Nein, den hat er gehört einfach. Den hat er einfach gelesen. Und der Manuel ist ja sehr gut mit Zitaten. Ist ja auch sehr belesen. Der saugt ja auch alles auf und notiert sich, glaube ich, auch solche Dinge, um sie dann auch weiterzugeben an die Welt. Das finde ich ja sehr schön.
Schlaf ist der Beweis, der beste Beweis.
Der beste Beweis dafür, dass die Welt uns nicht braucht.
Eieieiei.
Ich sag's dir.
Ja, da hat er recht, der Manuel.
Ja. Wer auch immer das gesagt hat, der
hat
voll
recht. Das hat er nicht mit dazu gesagt, wenn man das hat. Gell?
Zum Abschluss möchte ich dir eine Geschichte noch schenken, die ich diese Woche gelesen habe.
Ja.
Und es ist eine wirklich krasse Geschichte. Also, also pass mal auf. Du kennst ja auch vom Namen her zumindest Chris Kraus. Chris Kraus ist ein
Autor,
Filmemacher und ein Romanautor.
Ja.
Er hat die Blumen von gestern gemacht mit Lars Eidinger, zuletzt die 15 Jahre. Die Fortsetzung von 4 Minuten mit Hannah Herzsprung und so. Und er hat aber auch wirklich ganz tolle Bücher geschrieben. Das kalte Blut, Sommerfrauen, Winterfrauen gehört alles zu meinen Lieblingsbüchern, weil er so gut schreiben kann.
Mhm.
Es ist neu veröffentlicht worden vor einiger Zeit, der erste Roman, den er geschrieben hat. Und der hieß Scherbentanz. Und der wurde einfach nochmal neu herausgebracht vom Diogenes Verlag. Mhm. Und hinten war ein Nachwort zu dieser Neuausgabe.
Ja.
Und in diesem Nachwort hat er einmal berichtet, wie es überhaupt dazu kam, dass er seinen ersten Roman geschrieben hat. Und das hat er im Nachwort geschrieben.
Ja.
Und dieses Nachwort habe ich jetzt erst diese Woche gelesen. Und es ist sensationell. Pass auf, denn es beginnt so. Ich glaube, du wirst die Geschichte lieben. Mhm. Es ist das Jahr 2000. Der junge Drehbuchautor, also gerade was weiß ich von der Filmhochschule, Chris Kraus, bekommt wirklich die Chance seines Lebens. Er soll nämlich die Fortsetzung von Die Blechtrommel für das Kino schreiben.
Von Volker Schlöndorff.
Genau. Schlöndorff hat es bei ihm in Auftrag gegeben, war auch begeistert von dem Skript. Sie haben es Günter Grass, Nobelpreisträger Günter Grass, geschickt. Ja, der hat aber dazu geschwiegen und nichts gesagt. Man wartet auf einen
Bennett
Termin.
David Bennett hat gesagt, ich mache auch mit.
Man wartet auf einen Termin bei Günter Grass.
Ja. Ne?
Schlöndorff ist auf jeden Fall total begeistert. Es gibt aber wochenlang keine Reaktion. Und dann eines Tages kommt die Nachricht, irgendwie Grass lädt sie zu sich nach Hause ein, nach Behlendorf. Da hat er gewohnt. Das ist bei Lübeck. Ja, und wir sind in Berlin. Ja. Volker Schlöndorff, muss man sagen, hat den Oscar gewonnen für Die Blechtrommel.
Spitzenregisseur, ne? Spitzentyp.
Offensichtlich ist nur, wusste ich gar nicht, der erste Teil verfilmt worden von dem Roman. Und jetzt geht es um den zweiten Teil.
Wusste ich auch nicht.
Wusste ich auch nicht. Von Die Blechtrommel.
Mhm. So, von Die Blechtrommel. Ist grammatikalisch, aber wir wissen, was du meinst.
Okay, gut. So, was Schlöndorff da noch sagt, wir haben einen Termin. Er ruft ihn eines Tages an und sagt, wir haben einen Termin. Es ist nur wichtig, dass man absolut pünktlich ist. Ja. Denn auf nichts lege Herr Grass mehr Wert als auf die Einhaltung zeitlicher Absprachen. Ja. Das sei schon die halbe Miete.
Okay. Okay.
Chris Kraus, also an dem Tag, fährt zu Schlöndorff nach Hause, weil sie mit dessen Auto dann nach Lübeck fahren wollen, von Berlin, knapp 250 Kilometer. Er ist wahnsinnig aufgeregt und steht dann rechtzeitig vor der Tür. Schlöndorff steht dann da und isst dann noch mit zwei Schinkenbrote und hat es überhaupt nicht eilig. Und er wundert sich, dass sie nicht mehr Druck machen. Aber okay, Schlöndorff wird es schon irgendwie richten. Kraus wundert sich, warum sie nicht früher losgefahren sind. Aber gut, es wird doch irgendwie ziemlich knapp. Aber er ist ganz entspannt, der Schlöndorff, mit Kaffeetasse, glaube ich, auch noch in der Hand und so weiter. Führt erstmal einen Monolog, wie scheiße Computer sind. Computer entmündigen uns, sagt Schlöndorff. Man darf ihnen keine Macht geben. So, um 11:30 Uhr, Termin ist um 14.30 Uhr. Um 11:30 Uhr steigen sie ins Auto endlich und schaffen sie natürlich locker. Sie haben aber keine Handys dabei. Schlöndorff hasst Handys. Es ist so die Zeit, wo Menschen schon Handys besitzen. Mhm. Ja, sie haben auch kein Navi. Nach knapp 2 Stunden, sagt Schlöndorff, sind wir da, es reicht sogar noch, essen zu gehen. Lass uns doch kurz noch mal rausfahren. Ja? Mhm. Denn, sagt Schlöndorff, der Günther hat schon gegessen und er mag es nicht, anderen Leuten was von seinem Essen abzugeben. Ob das nun stimmt oder nicht, aber das hat Schlöndorff auf jeden Fall gesagt.
Okay. Mhm.
Er fährt raus und auf dem Schild steht Rostock Süd und nicht Lübeck. Und sie stellen fest, sie sind 100 Kilometer lang auf der falschen Autobahn gefahren.
Oh shit.
Falsche Richtung.
Jetzt aber
auf eine
so
falsche
zurück.
Stadt zu. Wenn auch mit Höchstgeschwindigkeit. So, Chris Kraus schlägt vor, umzudrehen. Schlöndorff hat aber eine andere Idee. Da gibt es doch diese geheimnisvolle Ostsee-Autobahn, die bis nach Lübeck geht. Die fahren wir. Sie fahren also ab und stehen mitten in Dummersdorf. Schlöndorff amüsiert sich ein bisschen, sagt, zwei Idioten in Dummersdorf. So, in der Hoffnung, dass sie irgendwie die Abkürzung zu dieser Autobahn finden, fragen sie einen Mann nach dem Weg. Der schickt sie in so eine Seitengasse oder was weiß ich. Oder es ist eine Seitenstraße, endet in einer Sackgasse. Ist nicht so.
Katastrophe.
Ja, und überhaupt diese Autobahn gibt's gar nicht. Die steht zwar schon im ADAC-Atlas drin, die ist aber noch gar nicht gebaut. So, dann der nächste Schock. Sie stehen in einem Stau, 3 Stunden Stillstand, mitten in Rostock. Mitten vor ihnen ein schwerer Unfall, Autowrack, Blaulichter, Sanitäter schneiden eine Leiche aus dem Blech. Keiner spricht, schreibt Chris Kraus, die Klimaanlage fällt aus, die Hitze im Auto wird unerträglich. Zwischendurch sprechen sie ein bisschen über Gras und Schlöndorff schon so ein bisschen geladen, sagt nur, wenn der Gras mir mit der Werktreue kommt. Ja, im Grunde ist sein Roman unverfilmbar, er müsste uns um den Hals fallen vor Glück. So, die Odyssee geht weiter. Über winzige DDR-Landstraßen, die fast alle noch im Dritten Reich gepflastert worden waren. Und dann sind sie am Ende endlich in Behlendorf. Als sie ankommen, gibt es Wolkenbruch von oben.
Sind sie pünktlich?
Bitte?
Sind sie pünktlich?
Sie haben 7,5 Stunden gebraucht, statt der 3 Stunden, die sie noch hatten.
Und sie konnten Günter Grass nicht Bescheid sagen?
Nee, hatten ja kein Handy dabei. Schlöndorff, wir sind im Jahre 2000. Schlöndorff ist vollgeladen und sagt nochmal, wenn der mir mit dem Wort Werktreue kommt, dann haue ich ihm eine rein. Sagt Schlöndorff. So, sie kommen also an. Es stellt sich raus, dass die Familie Grass am Morgen auch in Berlin war, auf einer Beerdigung, die aber in 2,5 Stunden einfach ganz gemütlich von Berlin rübergefahren sind. Warum habt ihr uns nicht angerufen? Sagt Frau Grass. Es gibt doch inzwischen Handys. So, auf jeden Fall, Günter Grass empfängt sie mit strengem Blick, also eher so ein bisschen so der mürrische Typ. Keine Fragen, kein Ärger, nur eine wortlose Führung über sein Grundstück. Er sagt nichts zu dem Skript. Er führt sie durch seinen Garten, zeigt ihnen das Gelände. Er zeigt ihnen Nussbäume, seine Quitten, seine Holunderbüsche. Die beiden tun so, als hätten sie in ihrem Leben noch nie einen alten Nussbaum gesehen. Das ist fast schon erniedrigend. Gras sagt die ganze Zeit kein Wort, bleibt vor einer Satellitenschüssel stehen und erklärt, dass da so ein Laubfrosch drin wohnt seit 3 Tagen. Deswegen sei auch das Programm immer wieder ausgefallen. Seine Frau würde den immer wieder rausmachen. Der kommt aber immer wieder so zurück. So, Schlöndorff sagt, klare Sache, der Frosch will zum Film. Chris Kraus lacht. Günter Grass nicht. Er mochte es nicht, wenn man lacht. Er selber lache ja auch nicht, schreibt Chris Kraus. So, dann zeigt er ihnen den Karpfenteich, einen Holzpavillon. Als Höhepunkt der Tour präsentiert ihnen Nobelpreisträger Günter Grass voller Stolz seine Toilette in diesem Schuppen. Führt persönlich vor, wie die Spülung funktioniert, wie wunderbar diese Spülung funktioniert. Schlöndorff bleibt natürlich wahnsinnig höflich. Chris Kraus wird immer nervöser, weil kein Mensch über sein Drehbuch redet. Und erst nach Sonnenuntergang setzen sie sich zusammen in die Bibliothek. Gras stopft dann bedächtig wie immer seine Pfeife und spricht dann, ich habe deinen Entwurf gelesen, Volker. Sehr gut, aber es ist nicht mein Entwurf, es ist der Entwurf von Herrn Kraus. Aber du wirst ihn doch auch gelesen haben. Ja, natürlich. Und du hast ihn mir geschickt. Ja, Günther, dann ist es auch dein Entwurf. Gut, kann man so sehen. Man kann es aber auch anders sehen. Man kann auch sagen, Herr Kraus hat einen Entwurf geschrieben und ich habe ihn in einen Umschlag gesteckt und eine Briefmarke draufgeklebt. Weißt du, Volker, du hast mein Buch, was das Personal, die Handlung und die Konflikte anbelangt, extrem verändert. Findest du? Finde ich, ja. Und Ute findet das auch, seine Frau. Ne? Ja. Ute.
Kommt dieses Wort Werktreue?
Ja, aha, sagt Volker, vorsichtig. Dann, du hast die Rahmenhandlung in der Heilanstalt gekappt, die ich so mochte. Du hast eine Liebesgeschichte erfunden, eine andere Liebesgeschichte ausgebaut und die einzige Liebesgeschichte, die mir wichtig ist, nämlich die mit der Krankenschwester, die hast du rausgeschmissen. Die Krankenschwester mochte ich auch, aber nun ja, Herr Kraus wollte mal was anderes versuchen. Ich finde das ja auch richtig vom Herrn Kraus. Ich finde es richtig, dass Herr Kraus alles Mögliche versucht. Er ist ja noch jung, ja? Aber jetzt sieht man ja, dass es nicht funktioniert. Leider. Was würde denn für dich besser funktionieren, Günther? Ich würde sagen, absolute Werktreue. Absolute Werktreue hat noch nie geschadet. So, Chris Kraus schreibt dann, ich dachte, Volker würde jetzt zu schreien beginnen. Aber er nickte nur verständnisvoll, hörte konzentriert zu und sagte schließlich, danke Günther, es war toll von dir, noch einmal so ein direktes Feedback zu bekommen. Die Fahrt hierher war wunderschön und hat sich wirklich gelohnt. So, er strahlte so richtig und dann wurde auch Günter Grass wieder etwas milder. Also so war das denn, damit war das Drehbuch einfach komplett abgeschmettert.
Ja.
Und jetzt kommen wir noch kurz zur Rückfahrt. Ein letzter Absatz. Auf der Rückfahrt herrschte Schweigen. Kurz vor Berlin halten sie an einer Raststätte, müssen kurz auf Toilette gehen. Mhm. Es sprechen sie 2 Tramper an, also Schlöndorff und Chris Kraus. Fahrt ihr nach Berlin? Ja, dürfen wir mit? Sie laden die beiden also ein. Dann fragen sie nach hinten, was macht ihr beiden denn so? Oder sie, ich glaube, man ist beim Sie. Ja, wir studieren Film, wir studieren Kamera.
Nein.
Um Himmels Willen, sagt Volker Schlöndorff, Sie wollen doch nicht etwa Filme drehen. Antworten die beiden, naja, keine deutschen Filme. Deutsche Filme sind scheiße. Schlöndorff schweigt, Hass erfüllt. Dann fragt im Auto einer von den beiden hinten, und was machen Sie so beruflich? Schlöndorff, der Oscar-Preisträger, überlegt eine Sekunde und sagt dann ohne jede Regung, oh, wir sind Bauingenieure.
Nein.
So endet diese Geschichte.
Haben sich das nicht preisgegeben.
Das ich meine, die beiden Typen, ich meine, die studieren Film und erkennen Volker Schlöndorff
ja, nicht.
Oscar-Preisträger. Alleine das ist eine Absurdität, die auch Chris Kraus nicht fassen konnte.
Ja.
Das Drehbuch wurde auch nie verfilmt. Günter Grass hat selbst auch eine Drehbuchfassung geschrieben, hat aber auch nicht funktioniert. Also es blieb ungemacht, eine Fortsetzung von Die Blechtrommel. So, und Chris Kraus hat aber für dieses Drehbuch, das er geschrieben hat, hat aber ganz gut Geld verdient für seine Verhältnisse.
Aber es ist doch nie verfilmt worden.
Nein, aber du kriegst ja Geld für ein Drehbuch, das du schreibst. Es wird ja ohnehin nur jedes 10. Drehbuch
verfilmt. Wenn es in Auftrag gegeben wird, ne?
Ja,
dann, ja,
aber nur eines von 10 Drehbüchern wird überhaupt verfilmt, wenn nicht eins von 20.
Irre.
Und das passiert ganz oft. Und er hat dann aber trotzdem, dafür hat Schlöndorff gesorgt, ganz gutes bezahlt bekommen und hatte deswegen, weil er jetzt ein ganz bisschen Geld hatte, hatte er dann Zeit, dann halt einen Roman mal zu schreiben und den fand Schlöndorff auch ganz gut und hat dann, glaube ich, auch noch irgendwie Kontakt hergestellt zu dem einen oder anderen Verlag oder sowas. Mhm. Und so entstand überhaupt nur der erste Roman. Und diese Geschichte erzählt er hinten in diesem Buch Scherbentanz über, ich glaube, so 15 Seiten. Und ich denke nur, was für ein krasses Erlebnis.
Ja.
Weißt du, du bist mit einem Oscar-Preisträger beim Literatur-Nobelpreisträger.
Ja,
Literatur-Nobelpreis. Ja?
Ja.
Und hast dieses unglaubliche Erlebnis.
Das ist wirklich eine Odyssee.
Und dann noch diese Fahrt dahin. Mhm. Also was für eine irre Geschichte musste ich teilen. Die ist so cool.
Und ich habe noch also so nachgedacht,
Freude,
ob das dann, aber das hat in den Roman nicht Einzug gefunden. Ne?
Nein,
das,
der Roman hat damit Erlebnis. Überhaupt gar nichts zu tun. Aber so kam es überhaupt zum ersten Roman.
Okay,
hat ja auch erst jetzt, was weiß ich, 10, 12, 15 Jahre später diese Geschichte auch erst erzählt. Einfach im Nachwort, weil es eine Neuauflage gab von Scherbentanz. Wurde auch verfilmt übrigens mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle Scherbentanz. Das war dann auch wohl der erste Film von Chris Kraus. Den fand Schlöndorff aber kacke.
Und hat da Chris Kraus selber Regie geführt?
Ja.
Sein eigenes Buch zum
eigenes
Drehbuch
Buch
gemacht?
Buch verfilmt, und das hat er ja mit fast allen Filmen gemacht.
Mhm.
Ja, aber den Film mochte Schlöndorff nicht.
Ich kenne nur Scherbenpark.
Den Roman.
Mhm. Okay.
Scherbenpark. Was ist Scherbenpark nochmal?
Nicht
Scherbenpark,
Bronski,
das ich weiß. Scherbenpark, das ist von
nicht Alina Bronski.
Alina
sondern
Bronski.
Ist es?
Ja, Scherbenpark.
Mit Jasna Fritzi Bauer.
Ist von Alina Bronski.
Mhm.
Ja. So, jetzt haben wir uns verquatscht. Ich weiß, meine Geschichte war wirklich ein bisschen lang zum Schluss. Ich hoffe trotzdem, dass es
kann
sich gelohnt
ja
hat.
Kann man ja schnell abspielen.
Du hast völlig recht. In 4/5. Anni, das ist ja langsamer dann. Kann man schnell abspielen. Okay, danke, dass ihr alle durchgehalten habt bis hierher, dass ihr hoffentlich auch ein bisschen Freude hattet, so wie wir beiden. Dann hören wir uns doch alle am Donnerstag einfach wieder. Dann geht es nämlich um eure Geschichten, die ihr erlebt habt und die ihr uns eingeschickt habt, die erzählt werden müssen. Und die Adresse dafür ist wie immer wiewardertagliebling@gmail.com.
Bis dann, Volker.
Bis dann, Chris.